Dieser Inhalt wurde mithilfe von KI erstellt.
10. Juli 1969, etwa 700 Seemeilen westlich der Azoren. Die Picardy, ein britischer Frachter, ist hier auf dem Nordatlantik unterwegs, als die Besatzung ein Segelboot entdeckt. Ein Trimaran, allein, mitten auf dem Meer. Die Männer versuchen Kontakt aufzunehmen, per Funk, doch sie bekommen keine Antwort. Sie kommen näher, aber auf dem Deck, da rührt sich nichts. Einige Männer fahren mit dem Beiboot rüber zur Tenmouth Electron, so der Name des Trimaran. Doch, der ist verlassen. Keine Spur von seinem Skipper. Sein Name Donald Crowhurst, britischer Geschäftsmann, Ehemann, Vater von 4 Kindern und als Hobbysegler einer von 9 Teilnehmern bei der vielleicht härtesten Segelregatta der Welt. Vor mehr als 8 Monaten war Crowhurst in England aufgebrochen zur ersten Austragung des Golden Globe Race. Das Ziel, allein einmal um die Welt, ohne Zwischenstopp, per Segelboot. Und eigentlich sieht alles danach aus, als würde ausgerechnet dieser Crowhurst, der als krasser Außenseiter an den Start gegangen war, gerade eine Sensation schaffen. Er ist auf dem Weg, einen der beiden großen Preise des Golden Globe Race zu gewinnen. Nur noch vergleichsweise wenige Seemeilen und Wochen trennen ihn vom englischen Zielhafen. Doch jetzt treibt sein Boot im Atlantik und von Donald Crowhurst gibt es keine Spur. Wo ist Donald Crowhurst? Was ist an Bord der Tenmouth Electron passiert? Ein Unfall? Ein Verbrechen? Oder steckt etwas völlig anderes dahinter?
Despite extensive search and rescue efforts, he was never found and his fate remains a mystery to this day.
Seine persönlichen Aufzeichnungen, Seekarten und Logbücher machen den Fall noch rätselhafter. Denn sie erzählen zwei völlig unterschiedliche Versionen seiner Reise. Was hat Donald Crowhurst in den vergangenen 8 Monaten wirklich erlebt und wo ist er überhaupt wirklich gewesen?
Er fuhr vor Brasiliens Küste südwärts, erzählte aber allen, er sei auf dem Weg in die Roaring Forties.
Und warum verschwindet er kurz vor dem Ende einer Reise, die ihn in England zum Helden hätte machen können? Der Fall Crowhurst beginnt mit dem Traum eines Hobbyseglers, einmal um die Welt zu segeln und wird zu einer Geschichte über Täuschung, Angst und eine Lüge, die mit jedem Tag auf See größer wird.
Man nimmt sich, was man will, dann wilde Gerüchte entstanden.
Davon stimmt?
Tatort Sport. Wenn Sporthelden zu Tätern oder Opfern werden, ermittelt Malte Asmus auf meinsportpodcast.de. Denn manchmal ist Sport tatsächlich Mord.
Hallo, hier ist Malte Asmus. Heute ermittle ich bei Tatort Sport im Fall von Donald Crowhurst, einem britischen Geschäftsmann und Hobbysegler, der 1968 zu einem der größten Abenteuer aufbricht, das ein Segler damals wagen kann. Allein, ohne Zwischenstopp, einmal mit einem Segelboot um die Welt. Crowhurst gehört dabei zu den großen Außenseitern. Er ist kein erfahrener Hochseesegler, hat noch nie eine vergleichbare Reise unternommen und sein Boot, die Tenmouth Electron, wird erst für dieses Abenteuer extra gebaut. Trotzdem geht Crowhurst beim ersten Golden Globe an den Start und mehr als 8 Jahre später sieht es tatsächlich so aus, als könnte ausgerechnet dieser Außenseiter einen der großen Preise des Rennens gewinnen. Doch Donald Crowhurst, der kommt nie ins Ziel. Am 10. Juli 1969 wird sein Boot verlassen im Atlantik gefunden. Und die Aufzeichnungen an Bord zeigen nach und nach, dass die Geschichte seiner vermeintlichen Weltumsegelung eine völlig andere ist als die Geschichte, die Crowhurst monatelang nach Hause gefunkt hat. Wir rekonstruieren, warum Donald Crowhurst überhaupt zu dieser Reise aufbricht. Warum er schon kurz nach dem Start vor einer Entscheidung steht, die den gesamten Verlauf seines Lebens verändern wird und wie es ihm gelingt, die Öffentlichkeit über Monate glauben zu lassen, er sei dort, wo er in Wirklichkeit nie gewesen ist. Wir wollen aber auch verstehen, warum Crowhurst immer weitermacht, obwohl er während dieser 8 Monate immer wieder die Möglichkeit hat, einfach umzukehren. Und wie er dabei schließlich in eine Situation gerät, die zu Beginn dieser Reise völlig undenkbar erscheint. Donald Crowhurst hat plötzlich mehr zu verlieren, wenn er dieses Rennen gewinnt, als wenn er es verliert. Um zu verstehen, warum Donald Crowhurst überhaupt auf die Idee gekommen ist, allein und nonstop um die Welt zu segeln, müssen wir zunächst gut ein Jahr zurückgehen, ins Frühjahr 1967. Damals wartet ganz Großbritannien auf einen anderen Segler, Francis Chichester. Chichester ist 65 Jahre alt, als er nach einer fast 9-monatigen Reise wieder in England einläuft. Einmal um die Welt, allein, mit nur einem Zwischenstopp in Sydney. Hunderttausende Menschen verfolgen seine Rückkehr. Chichester wird zum Nationalhelden. Queen Elizabeth II. Schlägt ihn zum Ritter und seine Reise löst in Großbritannien eine regelrechte Begeisterung für das Hochseesegeln aus. Denn Chichester hat die Welt umrundet, allein, aber eines hat er nicht geschafft, das ohne Zwischenstopp zu erledigen, also ohne unterwegs einen Hafen anzulaufen. Und das ist die neue Herausforderung. Und gleich mehrere Segler planen entsprechende Versuche. Die britische Sunday Times macht daraus schließlich einen Wettbewerb, das Golden Globe Race. Die Regeln sind erstaunlich einfach. Jeder Teilnehmer muss allein segeln. Einmal um die Welt, ohne unterwegs anzulegen. Einen gemeinsamen Start gibt es nicht. Die Segler können selbst entscheiden, wann sie aufbrechen. Spätestens allerdings am 31. Oktober 1968. Und zu gewinnen gibt's gleich zwei Preise. Eine Trophäe für denjenigen, der als erster eine Non-Stop-Weltumsegelung erfolgreich beendet. Und dann 5.000 Pfund für denjenigen, der dafür die kürzeste Zeit benötigt. 5.000 Pfund für damalige Verhältnisse eine enorme Summe. Damals mehr als das Doppelte dessen, was ein durchschnittlicher britischer Arbeitnehmer so in einem Jahr verdiente. Das Rennen zieht daher einige der besten und erfahrensten Hochseesegler der Zeit an. Robin Knox Johnson zum Beispiel, Bernard Mortissier, Nigel Tadley, das sind alles Männer, die bereits tausende Seemeilen hinter sich haben. Und dann meldet sich auch ein gewisser Donald Crowhurst. Und der passt eigentlich überhaupt nicht in diese Reihe rein. Crowhurst ist 36 Jahre alt, lebt mit seiner Frau Claire und den gemeinsamen 4 Kindern im südwestenglischen Bridgewater. Er betreibt eine kleine Firma für Marineelektronik, entwickelt Navigationsgeräte und tüftelt an technischen Lösungen für Segelboote. Und natürlich segelt er auch privat selbst. Aber zwischen Segeln vor der britischen Küste und einer Reise allein durch den Südatlantik, um Kap Horn rum, durch die gefährlichsten Gewässer der Welt, da liegen Welten. Crowhurst hat noch nie einen Ozean allein überquert, geschweige denn die mehr als 25.000 Seemeilen, die jetzt vor ihm liegen, am Stück absolviert. Trotzdem ist er überzeugt, dass er eine Chance hat. Er vertraut auf sich selbst, denn Crowhurst ist ein Mann mit großen Ideen und er setzt auf Technik, auf elektronische Navigationshilfen, teilt sogar eigene Erfindungen, die die Sicherheit auf See erhöhen sollen. Und er setzt auf ein schnelles Boot. Es gibt da nur ein Problem. Er hat gar kein Boot bisher. Während seine Konkurrenten längst ihre Weltumsegelung vorbereiten, müsste Donald Crowhursts Boot erst noch gebaut werden. Nun ist Donald Crowhurst, wie schon gesagt, ein Mann mit großen Ideen, aber er ist auch ein guter Verkäufer dieser Ideen und offenbar jemand, der andere mit seiner Begeisterung anstecken kann. Und so gelingt es ihm, den englischen Unternehmer Stanley Best zu überzeugen, ihm einen 12 Meter langen Trimaran zu finanzieren, die Teignmouth Electron. Doch während das Boot noch gebaut wird, läuft die Zeit. Der letztmögliche Starttermin, der 31. Oktober 68, der rückt nämlich immer näher. Doch die Arbeiten am Boot, die verzögern sich, erinnert sich Crowhursts Sohn Simon, damals 8 Jahre, später im History Channel.
The boat wasn't ready and there was the
tension. Das Boot war nicht fertig. Es lag das Gefühl eines drohenden Unheils in der Luft.
Doom that was in the air.
Die Kosten steigen, wichtige Systeme sind noch nicht fertig und aus einem großen Abenteuer wird mehr und mehr eine Verpflichtung. Denn Donald Crowhurst, der hat inzwischen nicht mehr nur angekündigt, dass er um die Welt segeln will. Er hat auch Geld angenommen, Verträge geschlossen, seine Firma in das Projekt hineingezogen und gegenüber seinem Geldgeber Garantien abgegeben, die für ihn und seine Familie noch wichtig werden sollen. Mit jedem Tag, den die Teignmouth Electron ihrer Fertigstellung näher kommt, wird's für Donald Crowhurst deshalb paradoxerweise schwieriger, noch zu sagen, nee, ich fahr doch nicht. Denn für Donald Crowhurst steht jetzt einiges auf dem Spiel. Zum einen sein großer Traum, erinnert sich seine Frau Claire später.
He'd been interested in sailing around the world for a very long time.
Er interessierte sich schon sehr lange für eine Weltumsegelung. Als dann so viele ihre Absicht bekundeten, die Reise anzutreten, verstärkte sich das.
Und dann geht's natürlich auch um sehr viel Geld. Denn Stanley Best, der finanziert Crowhurst den Bau der Teignmouth Electron nicht einfach aus reiner Begeisterung für dessen Abenteuer oder wegen seiner Überzeugungskünste. Best ist Geschäftsmann in der Caravan-Branche und natürlich erwartet er etwas für seine Investition, nämlich positive Publicity für seine Wohnwagen. Dafür stellt Bess Crowhurst immerhin Geld zur Verfügung und knüpft es dann an Bedingungen. Und genau die werden für Crowhurst zum Problem. Denn sollte er beim Golden Globe Race nicht antreten oder frühzeitig aufgeben, muss er Bests Investition zurückzahlen. Als Sicherheit hat Crowhurst seine Firma eingesetzt und sein Haus, das Zuhause seiner Frau Claire und der gemeinsamen 4 Kinder. Ein Scheitern bei diesem Rennen könnte Crowhurst also nicht nur seinen Traum kosten, sondern letztlich auch seine wirtschaftliche Existenz. Und während dieser Druck immer größer wird, läuft ihm gleichzeitig die Zeit weg. Denn der Zeitplan ist von Anfang an extrem knapp und Crowhurst, der hat große Pläne für das Boot. Er will seinen Trimaran mit technischen Systemen ausstatten, die ihn auf der Weltumsegelung schützen sollen. Darunter zum Beispiel ein von ihm selbst entwickeltes System, mit dem er Wasser aus den Schwimmern pumpen will, falls dort auf See mal Wasser eindringt. Doch der Bau des Schiffes verzögert sich. Immer wieder müssen Arbeiten improvisiert werden, weil auch viele seiner Ideen zunächst vor allem auf dem Papier existieren. Und als die Teignmouth Electron schließlich zu Wasser gelassen wird, da bleibt kaum noch Zeit, sie unter realistischen Bedingungen auch wirklich zu testen. Crowhurst muss das Boot erst von der Werft im nordenglischen Norfolk nach Teignmouth bringen, an die englische Südküste, von wo er dann seine Weltumsegelung starten will. Schon diese vergleichsweise kurze Reise wird zur Warnung. Technische Probleme treten auf. Die Ausrüstung funktioniert nicht so wie geplant und Crowhurst braucht für die Überführung letztlich deutlich länger, als er vorgesehen hatte. Währenddessen starten seine Konkurrenten längst. Robin Knox Johnston ist schon seit Juni unterwegs. Andere folgen. Und für Crowhurst bleibt nur eine einzige Frist. 31. Oktober 1968. Danach ist eine Teilnahme am Golden Globe Race nicht mehr möglich. Als die Teignmouth Electron schließlich in Teignmouth liegt, wird deshalb praktisch bis zur letzten Minute fieberhaft gearbeitet. Ausrüstung kommt an Bord, Ersatzteile, Proviant, technische Systeme müssen noch installiert werden. Andere Arbeiten werden gar nicht mehr richtig fertig und Crowhurst weiß das. Er weiß, dass er mit einem Boot aufbrechen wird, das nicht so vorbereitet ist, wie er es für diese Reise eigentlich mal vorgesehen hatte. Am Abend vor dem Start zieht er sich mit seiner Frau Claire in ihr Hotelzimmer zurück und dort zeigt sich, wie groß der Druck inzwischen offenbar auf ihn geworden ist. Claire Crowhurst wird später erzählen, ihr Mann habe an diesem Abend stundenlang geweint und er soll ihr eine letzte Möglichkeit angeboten haben. Wenn sie ihn bitten würde, nicht zu fahren, dann werde er bleiben. Claire fragt ihn, ob er ihr das anschließend für den Rest seines Lebens vorwerfen würde. Und darauf habe Crowhurst nicht geantwortet und am nächsten Morgen dann seine Entscheidung verkündet. Er wird starten. An diesem Donnerstag, dem 31. Oktober 1968. Das ist der allerletzte Tag, an dem er noch am Golden Globe Race teilnehmen darf. Am Hafen von Teignmouth haben sich Zuschauer versammelt. Reporter sind da. Kameras. Crowhurst verabschiedet sich von Claire, von seinen Kindern. Dann geht er an Bord der Teignmouth Electron und verlässt nach einigen technischen Problemen mit 2-stündiger Verspätung am Nachmittag den Hafen. Allein. Rodney Holworth, sein PR-Manager, erklärt damals,
gegen 5 Uhr morgens sah man nur noch einen winzigen Punkt am Horizont.
Hinter ihm liegen seine Familie, seine Firma, sein Haus und vor ihm mehr als 25.000 Seemeilen. 3 große Kaps, der Südatlantik, der Indische Ozean, der Pazifik und vor allem eine Frage, auf die Donald Crowhurst schon bald eine ziemlich beunruhigende Antwort bekommt. Denn immer wieder muss Crowhurst reparieren, improvisieren, nachbessern. Die BBC hat ihm ein Tonbandgerät mitgegeben, auf dem er die Reise dokumentieren soll. Und da hält er damals das hier fest.
I have never put to sea.
So unvorbereitet bin ich noch nie in See gestochen. Aber das Reglement wollte, dass die Teilnehmer bis zum 31. aufbrechen. Und ich bin am 31. aufgebrochen.
And leave by the 31st I did.
Wasser dringt ein, Ausrüstung funktioniert nicht zuverlässig und auch einige der Sicherheitssysteme, die Crowhurst selbst entwickelt hat, sind noch nicht so einsatzfähig wie geplant. Das alles passiert ausgerechnet auch noch auf dem vergleichsweise harmlosen ersten Teil seiner Reise, auf dem Atlantik. Die wirklich gefährlichen Gewässer liegen da noch tausende Seemeilen vor ihm. Denn um Um die Welt zu kommen, da muss Crowhurst weit nach Süden, vorbei am Kap der Guten Hoffnung, hinein ins Südpolarmeer, später um Kap Horn rum. Und dort warten hohe Wellen, schwere Stürme und über Wochen kaum eine Möglichkeit, Hilfe zu bekommen. Crowhurst beginnt deshalb zu rechnen. Wie schnell ist mein Boot eigentlich? Wie viel Wasser dringt jetzt ein? Welche Schäden kann ich unterwegs selbst reparieren? Und was passiert eigentlich, wenn die Tamworth Electron unter den Bedingungen des Südpolarmeers rund um die Antarktis mal ernsthaft beschädigt wird? Je länger Crowhurst unterwegs ist, desto deutlicher wird ihm, mit diesem Boot einfach weiterzufahren. Das könnte lebensgefährlich werden. Eigentlich wäre die Konsequenz klar. Umdrehen, zurück nach England. Das Rennen aufgeben. Nur ist genau diese Entscheidung für Donald Crowhurst alles andere als einfach. Denn zurück in England, ja, da warten ja all die Probleme, die er dort zurückgelassen hat. Die finanziellen Verpflichtungen gegenüber Stanley Best, die Gefahr, seine ohnehin angeschlagene Firma oder sein Haus zu verlieren. Dann ist da ja die Öffentlichkeit, vor der Crowhurst groß angekündigt hat, dass er die Welt umsegeln wird. Und seine Familie, der er erklären müsste, warum all das, was er an Opfern gebracht hat, umsonst gewesen sein soll. Crowhurst steckt damit in einer Situation, in der jede naheliegende Entscheidung einen hohen Preis hat. Weiterfahren und möglicherweise sein Leben riskieren oder umkehren und möglicherweise seine wirtschaftliche Existenz riskieren. Doch irgendwann kommt Donald Crowhurst auf eine dritte Möglichkeit. Eine Möglichkeit, die eigentlich vollkommen absurd klingt. Er könnte aufgeben, ohne jemandem zu sagen, dass er aufgegeben hat. Crowhurst müsste dafür nur so tun, als würde es seine Weltumsegelung weitergehen, während er in Wirklichkeit im Atlantik bleibt, monatelang. Das klingt heute völlig unmöglich, aber 1968-69, da gibt's ja noch gar kein GPS, keine Satelliten, die die Boote verfolgen könnten. Damals sitzt niemand irgendwo an Land und verfolgt die Teilnehmer live auf einem Bildschirm. Draußen auf dem Ozean bestimmt jeder Segler seine Position selbst und übermittelt sie per Funk nach Hause. Und genau das eröffnet Crowhurst die entscheidende Möglichkeit. Wenn niemand von Land aus kontinuierlich überprüfen kann, wo sich die Tamworth Electron tatsächlich befindet, dann kann Crowhurst theoretisch auch eine Position melden, an der sie überhaupt gar nicht ist. Irgendwo im Südatlantik, später im Indischen Ozean, irgendwann im Pazifik, bis Crowhurst schließlich wieder dort auftaucht, wo seine erfundene Route und seine tatsächliche Route wieder zusammenpassen können. Im Atlantik, zurück auf dem Weg nach England. Und irgendwann Ende 1968 beginnt Donald Crowhurst dann genau diesen Plan auch umzusetzen. Während die anderen Teilnehmer tatsächlich um die Welt segeln, beginnt er, seine eigene Weltumsegelung zu erfinden. Donald Crowhursts Plan steht also, zumindest theoretisch. Jetzt muss er ihn nur noch umsetzen. Und dafür reicht es nicht, ab und zu eine falsche Position nach England zu funken, denn jede dieser Positionen, die muss ja auch glaubwürdig sein. Sie muss zu den Tagen davor passen, zur Geschwindigkeit seines Bootes, zu Wind, Strömung, Wetter und zu der Strecke, die die Tamworth Electron angeblich zurückgelegt hat. Crowhurst muss deshalb von jetzt an zwei Reisen gleichzeitig führen. Die eine findet tatsächlich statt, irgendwo im Atlantik, die andere nur auf dem Papier. Und für diese zweite Reise braucht er ein zweites Logbuch. Darin navigiert die Tamworth Electron tatsächlich um die Welt. Crowhurst berechnet erfundene Positionen, zeichnet Kurse ein, notiert Geschwindigkeiten, berücksichtigt Wind und Wetter. Er muss sogar darauf achten, dass die Sonne, die Sterne, die astronomischen Bedingungen zu den Positionen passen, die er angeblich erreicht hat. Denn er weiß, dieses Logbuch wird nach seiner Rückkehr genauestens untersucht werden. Ein einziger grober Fehler bei dieser doppelten Buchführung könnte reichen und ein erfahrener Navigator würde später erkennen, dass diese Reise so niemals stattgefunden haben kann. Und deshalb wird Crowhursts Betrug zu einer erstaunlich aufwendigen Rechenarbeit. Tagsüber muss er die echte Tamworth Electron segeln und anschließend muss er rekonstruieren, was die andere Tamworth Electron, die erfundene, tausende Seemeilen entfernt erlebt haben müsste. Zunächst versucht Crowhurst dabei offenbar möglichst wenig Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Er meldet sich nur sporadisch per Funk. Zeitweise bricht er den Funkkontakt ganz ab, schiebt das auf Probleme mit seinem Equipment. Denn wenn Crowhurst keine Position übermittelt, muss er auch keine Position erfinden, die später überprüft werden könnte. Hätte er weiter gefunkt, wäre seine Lüge außerdem noch aus einem anderen Grund aufgeflogen, erzählt hier K. Captain Craig Rich, der Navigation Consultant des Rennens im History Channel.
Er wollte die Funkverbindung verlieren, denn wenn er bei der Überquerung des südlichen Ozeans in Funkkontakt geblieben wäre, hätte er seine Nachrichten nur über die örtliche Funkstation übermitteln können, also Wellington. Er wickelte den Funkverkehr aber über Buenos Aires ab, weil er sich dort in Reichweite befand. Über Wellington konnte er nichts senden, da er schlichtweg nicht dort war.
Wochenlang wissen die Menschen in England deshalb kaum, wo sich die Thames Electron befindet. Dann meldet sich Crowhurst wieder und plötzlich liefert er Zahlen, die aufhorchen lassen. An einem Tag will er plötzlich mal mehr als 240 Seemeilen zurückgelegt haben. Für einen Trimaran dieser Größe zu dieser Zeit eine außergewöhnliche Leistung. Die Nachricht erreicht England. Zeitungen greifen sie natürlich auf. Aus Donald Crowhurst, dem Außenseiter, über dessen Chancen vor dem Start kaum jemand gesprochen hat, wird plötzlich eine der Geschichten dieses Rennens. Und Crowhurst bekommt davon auf See durchaus etwas mit. Über seine Funkkontakte nach England erfährt er, welche Aufmerksamkeit seine vermeintlichen Leistungen inzwischen auslösen. Und damit passiert genau das, was Crowhurst eigentlich vermeiden müsste. Seine erfundene Reise bekommt ein Publikum. Und damit verändert sich auch Crowhursts Situation, denn je spektakulärer seine vermeintlichen Leistungen werden, desto genauer schaut dieses Publikum hin. Je größer die Geschichte dieses sensationellen Außenseiters wird, desto schwieriger wird es für ihn, irgendwann möglichst unauffällig wieder in England aufzutauchen. Doch Crowhurst macht weiter. Während seine Konkurrenten im Südpolarmeer tatsächlich gegen Stürme, Kälte, Materialschäden und vor allem auch die Erschöpfung kämpfen, sitzt Crowhurst auf seinem Trimaran im Atlantik irgendwo vor Südamerika und lässt auf dem Papier einen zweiten Donald Crowhurst um die Erde rasen. Monatelang. Und erstaunlicherweise funktioniert die Täuschung, jedenfalls zunächst. Doch Crowhurst hat von Anfang an ein Problem. Dass er mit keinem falschen Funkspruch, keiner Berechnung und keinem zweiten Logbuch lösen kann. Irgendwann muss er dieses Rennen ja beenden und irgendwann muss er wieder nach England zurückkehren. Aber genau dafür hat er sich einen Plan zurechtgelegt. Er will irgendwann wieder in die Route der anderen Segler einschwenken, so tun, als habe er Kap Hoorn umrundet. Und dann den Atlantik hinaufsegeln, um ins Ziel in England dann zu kommen. Allerdings unter einer entscheidenden Bedingung. Donald Crowhurst darf dieses Rennen aber auf keinen Fall gewinnen. Er braucht einen anderen Segler, der vor ihm ins Ziel kommt. Crowhurst selbst könnte danach als respektabler Teilnehmer zurückkehren, geschlagen, aber nach außen immer noch als einer der wenigen Männer, die diese gewaltige Reise überhaupt beendet haben. Und vor allem, so offenbar sein Kalkül, würde sich dann vermutlich niemand besonders gründlich dafür interessieren, ob jede einzelne Position in seinen Logbüchern tatsächlich stimmt. Donald Crowhurst braucht also keinen Sieg, er braucht eine glaubwürdige Niederlage und lange sieht's tatsächlich so aus, als könnte genau das funktionieren. Denn während Crowhurst seine Weltumsegelung nur auf dem Papier absolviert, sind andere Segler ja tatsächlich auf dem Weg um die Welt. Einer von ihnen, Robin Knox Johnston, der erreicht am 22. April 1969 als erster wieder England, nach 312 Tagen auf See. Und er schreibt damit Geschichte. Als erster Mensch, der allein und ohne Zwischenstopp die Welt umsegelt hat. Für Crowhurst ist das zunächst eine gute Nachricht. Einer der beiden Preise des Golden Globe Race ist damit vergeben. Aber um die 5000 Pfund für die schnellste Weltumsegelung geht es ja weiter. Und einer, der dafür in Frage kommt, ist Bernard Mortissier, einer der erfahrensten Segler im Feld. Er hat Kap Hoorn längst passiert, ist zurück im Atlantik und könnte jetzt Kurs auf England nehmen. Aber er entscheidet sich dagegen. Obwohl er noch Chancen auf den Preis hat, fährt er nicht nach Hause, er segelt einfach weiter, wieder Richtung Süden und steigt damit freiwillig aus dem Rennen aus. Für Donald Crowhurst bedeutet das, ein Konkurrent weniger, aber einer ist noch da. Nigel Tedley, ebenfalls Brite, ebenfalls mit einem Trimaran unterwegs, aber anders als Crowhurst hat Tedley die Welt tatsächlich umrundet und ist auf regulärem Weg zurück im Atlantik und auf dem Weg nach England. Und genau diesen Mann braucht Donald Crowhurst jetzt. Tedley muss vor ihm ins Ziel kommen, er muss die schnellere Zeit schaffen, er muss die 5000 Pfund gewinnen. Dann könnte Crowhurst irgendwann hinter ihm einfach auftauchen, als geschlagener Teilnehmer, aber nach außen trotzdem eben als einer der wenigen Männer, die diese gewaltige Reise überhaupt geschafft haben. Und vor allem, so offenbar Crowhursts Kalkül, ohne dass anschließend jemand seine Aufzeichnung allzu genau überprüft. Für Nigel Tedley sieht die Situation allerdings vollkommen anders aus. Er weiß schließlich nichts von Crowhursts Betrug. Für ihn ist dieser vermeintlich sensationell schnelle Außenseiter ein echter Konkurrent. Ein Mann, der ihm den Preis für die schnellste Weltumsegelung noch nehmen könnte. Crowhursts gemeldete Zeiten setzen Tetley zusätzlich unter Druck. Und dann am 21. Mai 1969 kommt für Tetley das Aus. Nur noch rund 1100 Seemeilen vom Ziel entfernt gerät sein Trimaran in Schwierigkeiten. Das Boot beginnt auseinanderzubrechen. Tetley setzt einen Notruf ab, wird gerettet, aber das Rennen ist damit vorbei. Und so ist ausgerechnet der Mann aus dem Rennen, gegen den Donald Crowhurst unbedingt verlieren musste. Plötzlich ist Crowhurst der aussichtsreichste Kandidat auf die 5000 Pfund für die schnellste Weltumsegelung. Ein Preis, den er gar nicht haben will. Donald Crowhurst ist über die Rennsituation per Funk natürlich genauestens im Bilde, bekommt schon Glückwünsche per Funk an Bord übermittelt und sein PR-Manager heizt in der Heimat die Stimmung nochmal richtig an. Denn als möglicher Gewinner des Preisgeldes steht Crowhurst plötzlich im Mittelpunkt. Nicht nur die heimische BBC berichtet bereits über seine Rückkehr.
Zeitungsleute aus Kanada, Amerika, Frankreich haben sich in Hotels einquartiert, um ihn bei seiner Rückkehr zu empfangen.
In Teignmouth werden zehntausende Menschen erwartet und vor allem würden Experten danach ja anschließend seine Logbücher überprüfen, seine Route, seine Berechnung, seine Positionsangaben nachvollziehen. Und damit droht genau das aufzufliegen, was Crowhurst seit Monaten zu verbergen versucht. Er steckt jetzt in einer Falle, die er selbst gebaut hat. Würde er jetzt einfach nach England segeln, könnte er tatsächlich als einer der großen Gewinner des Golden Globe Race empfangen werden. Aber genau das darf eben nicht passieren. Crowhurst muss also wieder einen Ausweg finden. Offenbar versucht er nun, seine vermeintliche Gesamtzeit so zu beeinflussen, dass ihm der Preis doch noch knapp entgeht. Nur ist das inzwischen gar nicht mehr so einfach, denn die Zeiten, die Crowhurst in den vergangenen Monaten selbst gemeldet hat, die lassen sich ja zum Beispiel nicht einfach wieder zurücknehmen. Seine erfundene Weltumsegelung hat eine ganz eigene Logik bekommen und Crowhurst muss weiter dafür sorgen, dass diese Logik auch funktioniert. Gleichzeitig kommt er England aber immer, immer näher. Crowhurst hat jetzt im Grunde drei Möglichkeiten. Er kann nach England zurückkehren und riskieren, dass seine Täuschung auffliegt. Er kann die Wahrheit selbst erzählen oder er kann wieder verschwinden, so wie er es schon einmal getan hat. Nur diesmal gibt's keinen Atlantik mehr, in dem er sich einfach einige Monate verstecken kann. Irgendwann muss Donald Crowhurst deshalb eine Entscheidung treffen. Mitte Juni erreicht die Teignmouth Electron die Sargasso-See. Der Wind lässt nach, das Boot kommt nur noch langsam voran und Crowhursts Logbucheinträge verändern sich. Er bringt kaum noch Positionen, Wetterdaten, Geschwindigkeiten zu Papier. Stattdessen schreibt er binnen ungefähr einer Woche 25.000 Wörter mit Gedanken über den Menschen, das Universum, Gott und die Wirklichkeit. Gleichzeitig verändern sich offenbar auch seine Gedanken, wie seine letzte Tonbandaufnahme zeigt.
It's true. There is a danger that the way we live nowadays.
Es besteht die Gefahr, dass unsere heutige Lebensweise uns regelrecht vergiftet. Das viele Sitzen, die ständigen Sorgen um den direkten Konkurrenten auf derselben Ebene der Hierarchie, der Konkurrenzkampf, dieses ganze Hamsterrad und dazu noch die extrem ungesunde Lebensweise. Ich bin sicher, dass uns dadurch große Gefahr droht. Und es gibt einfach nichts Besseres, als ans Meer zu fahren, um all diese Gifte loszuwerden. Wissen Sie, die Gifte im Körper, die müssen einfach raus. Und das Meer ist der richtige Ort, um sie loszuwerden.
Was genau in Donald Crowhurst in diesen Tagen vorgeht, können wir daraus natürlich nicht sicher ableiten. Seine Aufzeichnungen zeigen aber, wie weit sich seine Gedanken inzwischen von der eigentlichen Reise entfernt haben. Am 1. Juli 1969 schreibt er seine letzten Zeilen, die sein Sohn im History Channel folgendermaßen zitiert.
Es ist vollbracht. Es ist die Gnade.
Danach notiert Crowhurst noch Zahlen, ein Countdown und der endet exakt bei 11 Uhr 20 und 40 Sekunden. Danach brechen die Aufzeichnungen ab. 9 Tage später, am 10. Juli 1969, findet dann der britische Frachter Picardy das Boot verlassen im Atlantik. Donald Crowhurst ist verschwunden. Bis heute gilt als wahrscheinlich, dass er über Bord gegangen ist, möglicherweise freiwillig. Beweisen lässt sich das natürlich nicht. Es gibt weder einen Abschiedsbrief noch irgendeinen anderen wirklich belastbaren Hinweis. der Aufschluss geben könnte. Sicher ist nur, Donald Crowhurst wird nie wieder gesehen und es wird nie eine Leiche gefunden. Donald Crowhurst ist verschwunden, doch sein Geheimnis verschwindet nicht mit ihm, denn an Bord der Thames Electron liegen ja all die Aufzeichnungen, mit denen Crowhurst monatelang versucht hat, seine erfundene Weltumsegelung glaubhaft zu machen. Und jetzt, ohne Crowhurst, werden sie genau untersucht. Schnell wird klar, die Reise, auf deren Ende ganz England gewartet hat, hat so niemals stattgefunden. Die Logbücher zeigen, wo Crowhurst tatsächlich gewesen ist und wo er nur behauptet gewesen zu sein. Und damit fliegt der Betrug auf. Und aus dem vermeintlichen Sensationssegler wird posthum der Mann, der eine Weltumsegelung erfunden hat. Für seine Frau Claire und die vier Kinder bedeutet das alles aber weit mehr als einen öffentlichen Skandal. Donald Crowhurst ist verschwunden, die Familie hat ihren Mann und Vater verloren und steht zudem vor erheblichen finanziellen Problemen. Dann kommt Hilfe, ausgerechnet von dem Mann, der es geschafft hat, was Crowhurst nur vorgetäuscht hatte. Robin Knox Johnston, der als einziger Teilnehmer das Golden Globe Race beendet hat, erhält schließlich auch die 5000 Pfund für die schnellste Weltumsegelung und gibt sie an Claire Crowhurst und ihre Kinder weiter. Später erklärt er:
Ich hatte nie damit gerechnet, das zu gewinnen. Daher vermisste ich nichts. Aber man konnte ja nicht mit ansehen, wie sie aus ihrem Haus geworfen wurden. Und so dachte ich mir, ich zwinge die Sunday Times dazu, gleichzuziehen.
Damit ist das Golden Globe Race beendet. Der Sieger steht fest, Crowhursts Betrug ist aufgeflogen. Nur die vielleicht wichtigste Frage dieses Falls bleibt offen. Warum ist Donald Crowhurst nicht irgendwann einfach umgekehrt? Eine eindeutige Antwort darauf gibt es nicht und niemand kann heute wissen, was in seinem Kopf tatsächlich vorging. Aber wenn wir uns seine Reise noch einmal ansehen, dann fällt etwas auf. Donald Crowhurst hatte nicht nur einmal die Möglichkeit auszusteigen, er hatte sie eigentlich immer wieder. Als sich der Bau seines Bootes verzögert, als die Thames Electron nicht rechtzeitig fertig wird, als schon die Überführung nach Thames Probleme offenbart. Doch Crowhurst hatte Geld aufgenommen, Haus, Hof und Firma verpfändet, Verträge geschlossen, die bei einem Nichtstaat die wirtschaftliche Existenz seiner Familie bedroht hätten. Als Crowhurst auf dem Atlantik merkt, dass sein Boot den Bedingungen einer Weltumsegelung möglicherweise doch nicht gewachsen ist, hätte er auch aussteigen können. Doch dann hätte er ja öffentlich eingestehen müssen, dass sein größtes Abenteuer gescheitert ist. Als er zum ersten Mal eine falsche Position meldet, hätte er wieder aufhören können, dann aber erklären müssen, dass er gelogen hat. Und auch danach, während der vielen Monate auf See, in denen er seine erfundene Weltumsegelung immer weiterführt, jedes Mal hätte Crowhurst abbrechen können. Nur hätte er dafür jedes Mal mehr eingestehen müssen. Mit jedem Schritt, den Donald Crowhurst weitergeht, wird der Weg zurück deshalb immer schwieriger. In der Psychologie gibt es gleich zwei Mechanismen, die zumindest helfen können, so ein Verhalten zu verstehen. Der erste ist der sogenannte Sunk-Cost-Effekt. Eigentlich dürfte all das, was Crowhurst bereits in sein Abenteuer investiert hat, für seine nächste Entscheidung ja keine Rolle mehr spielen. Das Geld ist ausgegeben, die monatelange Arbeit geleistet, die Vorbereitungen sind vorbei. Nichts davon wird er jemals zurückbekommen, egal ob er jetzt weiter segelt oder nicht. Für seine Entscheidung auf dem Atlantik müsste deshalb eigentlich nur eine Frage zählen. Ist es von diesem Moment an sinnvoll, weiterzufahren? Doch genau darin liegt ja der Sunk-Cost-Effekt. Bereits verlorenes Geld, investierte Zeit, Arbeit, all das kann dazu führen, dass wir trotzdem weitermachen, weil wir diese Investitionen nicht verloren geben wollen. Und bei Crowhurst kommt noch etwas hinzu, die sogenannte Eskalation des Commitments nämlich. Denn er hält nicht nur an seiner ursprünglichen Entscheidung fest, mit jeder weiteren Entscheidung bindet er sich sogar noch stärker an sie. Erst muss die Vorbereitung gelingen. Dann muss der Staat gerechtfertigt werden. Dann kommt die erste Lüge, dann die nächste. Und irgendwann verteidigt Crowhurst nicht mehr seinen ursprünglichen Traum, sondern eine Geschichte, die er selbst über diese Reise erzählt hat. Ob diese psychologischen Mechanismen Donald Crowhursts Entscheidung tatsächlich bestimmt haben, das können wir natürlich nicht wissen. Aber genau hier lohnt sich noch einmal der Blick auf einen anderen Mann dieses Rennens, auf Bernard Mautissier. Auch Mautissier hat Monate auf See verbracht, sein Leben riskiert, Zeit, Kraft, Arbeit in dieses Rennen investiert. Und auch er könnte jetzt nach England zurückkehren, als einer der großen Männer dieses Rennens mit der Chance auf die schnellste Weltumsegelung. Doch Mautissier kann all das loslassen. Nach Cop Horn segelt er nicht zurück nach England, sondern einfach weiter. Donald Crowhurst dagegen kann offenbar etwas anderes immer weniger loslassen, nämlich die Vorstellung davon, wie seine Geschichte enden muss. Bis am Ende ausgerechnet das passiert, was er am Anfang dieser Reise noch als größten Traum identifiziert hätte. Crowhurst könnte als Held nach Hause kommen und genau das kann er sich am Ende aber nicht mehr erlauben, denn dort zu Hause wartet inzwischen etwas, vor dem ihn kein Ozean schützen kann. Die Wahrheit über eine Reise, die niemals stattgefunden hat. Der Fall Donald Crowhurst erzählt deshalb auch davon, wie aus einer Entscheidung, an der wir zu lange festhalten, eine Falle werden kann. Nicht, weil es keinen Ausweg mehr gibt, sondern weil jeder Ausgang irgendwann schmerzhafter erscheint, als noch einen Schritt weiter zu gehen. Crowhursts Geschichte ist dafür ein extremes Beispiel. Aber der Mechanismus dahinter ist erstaunlich alltäglich. Natürlich täuschen die wenigsten Menschen eine Weltumsegelung vor, aber wir bleiben in Jobs, obwohl wir längst gehen wollten, halten an Projekten, an Beziehungen fest, weil wir schon Jahre hineingesteckt haben, investieren weiter Geld, weil bereits so viel Geld investiert ist, oder wir verteidigen Entscheidungen, von denen wir längst ahnen, dass wir sie heute ganz anders treffen würden. Denn aufhören bedeutet eben auch, etwas zu akzeptieren, dass die investierte Zeit nicht zurückkommt, das Geld weg ist, der Plan nicht funktioniert hat oder wir uns schlicht geirrt haben. Weitermachen fühlt sich dagegen manchmal an, als könnten wir genau das noch verhindern, obwohl wir in Wirklichkeit nur den Moment verschieben, an dem wir es akzeptieren müssen. Und genau darin liegt die größere Geschichte hinter Donald Crowhursts Reise. Scheitern kann teuer sein, aber manchmal wird es noch viel teurer, wenn wir uns weigern zu scheitern.